Jesus, danke, dass wir dich so anbeten dürfen mit viel Freude und dass so viele gute Dinge gibt, weshalb wir danken können und loben können und singen können. Und wenn das vielleicht bei uns gerade nicht der Fall ist, dass es vielleicht bei uns unserem Leben gerade nicht so rosig, nicht so fröhlich aussieht, dann bitten wir dich, dass du uns heute deine Freude in unser Herz gibst. Und so wollen wir jetzt hören, wir Jünger hören und dich besser kennen und verstehen lernen. Amen. Als ich kürzlich bei meinem weiterführenden Studium war, da passierte während des Unterrichts Folgendes. Eine so für den außenstehenden Betrachter sehr harmlose Frage verletzte eine der Studentinnen so sehr, dass sie mit ihrer negativen Reaktion, heftigen negativen Reaktion auf diese Frage, die Atmosphäre in dem ganzen Klassenzimmer ziemlich massiv beeinflusste. Und in der gesamten Woche des Studiums konnte diese Situation trotz mehrerer Anläufe nicht richtig geklärt werden. Ich will da jetzt nicht so sehr in die Details gehen, warum das so war und was genau da vorgefallen war, aber es zeigt ja das, was wir häufig erleben, wie schnell das manchmal gehen kann. Irgendeine unbedachte Aussage, ein Missverständnis und dann eine zu heftige Reaktion darauf, irgendeine Form von Gegenangriff und die Atmosphäre ist vergiftet. Und es ist dann gar nicht so einfach, dann wieder ein gutes Miteinander herzustellen. Das passiert ganz schnell, dass man sich gegenseitig verletzt, dass man sich vielleicht gegenseitig beschuldigt. Und das Beispiel, das ich jetzt eben genannt habe, das ist ja eine Situation von Menschen. Naja, zu diesem Kurs melden sich verschiedene Leute an, die werden wahrscheinlich in der Konstellation kaum noch zusammensitzen. Und so kennen wir ja auch ganz andere Lebensumstände, wo selbst beste Freunde, selbst Asterix und Obelix, manchmal miteinander im Streit sein können. Da ist das Familienmitglied, das mit seinem Verhalten der gesamten Familie Schaden zufügt, wo vielleicht auch Einzelne missbraucht oder ausgenutzt werden. Da ist das Fremdgehen des Ehepartners, die Schikanierungen am Arbeitsplatz, der ständige Streit mit den Nachbarn. Da ist vielleicht die alleinerziehende Mutter, deren einziges Kind bei einem Autounfall ums Leben kommt, einem Autounfall, den jemand ganz anderes zu verantworten hat. Vielleicht ist es so, dass uns noch nicht mal etwas angetan wurde, sondern etwas wurde nicht getan. Wir kennen das ja in Deutschland als Tatbestand, als Straftatbestand, die unterlassene Hilfeleistung. Es gibt unzählige Beispiele, wo wir verletzt wurden, oder wir unbewusst oder uns unbewusst, vielleicht aber auch bewusst Unrecht angetan wurde. Jetzt sagt man unter Kindern ja ganz schnell in solchen Situationen, naja, die sollen sich halt wieder vertragen. Ist doch nicht so schlimm. Sollen sich gegenseitig sagen, dass es ihnen leid tut und sie sollen sich dann beieinander entschuldigen. Bei uns Erwachsenen merken wir dann, das ist manchmal gar nicht so einfach. Dem anderen vergeben, ihm sagen, okay, ich nehme deine Entschuldigung an, das ist manchmal nicht so einfach. Das kann ich nicht. Und wir müssen ja zugeben, manche Streitigkeiten und Verletzungen, die sind so komplex, dass auch ein einfaches, es tut mir leid, da nicht ausreicht. Wir sind mittlerweile am Ende unserer Predigtreihe zum Vater Unser angekommen und wir haben festgestellt, wie Jesus seinen Jüngern nach der Anrede Gottes als Vater im Himmel eben so einige Bitten mitgibt, die Bitte, dass sein Reich kommt, dass sein Name geheiligt werde, dass sein Wille geschehe und er dann den Jüngern auch Bitten mitgibt, die vielmehr ihr Leben betreffen. Ihre Bedürfnisse und Nöte, zum Beispiel die Bitte um das tägliche Brot. Und jetzt am Ende dieses Vaterunsers kommen nochmal zwei Bitten, die Jesus den Jüngern mitgibt, wo er sagt, das ist an diese Vorlage, sollt ihr euch sozusagen halten, wenn ihr betet. Das ist ein wichtiger Gebetsbestandteil. Und bei diesen Bitten, da geht es eben um genau dieses Thema, um Vergebung. Und gleichzeitig auch um Versuchung und das Böse. Das Böse, das ja solche Verletzungen immer wieder auch mit verursacht. Das Böse, wo wir vorhin bei dem Lied "Dir gehört mein Lob" gesagt haben, wir können das vielleicht nicht immer erklären, aber wir können definitiv sagen, es kommt vor. Und Jesus empfiehlt seinen Jüngern nun folgendermaßen zu beten. Er sagt, soll folgendermaßen beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Einige werden sich noch daran erinnern, wie Kevin McCann vor 2 Monaten hier an dieser Stelle über das Thema Vergebung gesprochen hat. Er und seine Familie, die litten unter einem alkoholsüchtigen und gewalttätigen Vater, und Kevin musste viele Jahrzehnte damit kämpfen, nicht nur seine Wut auf den Vater abzulegen, sondern auch noch zu lernen, ihn richtig zu lieben. Wer an dem Tag dabei war, der wird sich daran erinnern, wie bewegend das war, seine Geschichte zu hören. Das war lebensnah, er sprach aus Erfahrung. Wer nicht dabei war, dem kann man dann an der Stelle nur empfehlen, sich hinterher bei der Technik noch eine CD von dem Gottesdienst zu holen von vor 2 Monaten. Heute geht es in gewisser Weise nochmal um so eine Art Wiederholung von dem, was er gesagt hat, oder vielleicht auch mehr um so einen Überblick. Was sagt denn Jesus eigentlich konkret hier über Vergebung? Was sagt er über Verletzungen und wie wir damit umgehen sollen? Zunächst ist interessant, dass Jesus nicht sagt, also ja, unter meinen Nachfolgern, unter den Jüngern, unter den wahren Christen, da gibt es sowas nicht. Da gibt es keine Verletzungen, da gibt es keine Schuld, sondern Jesus spricht das Thema ganz offen an. Für ihn ist das eine Realität, dass es Verletzungen gibt und dass sich Menschen etwas zu Schulden kommen lassen. Und das bedeutet, wenn das für die Menschen gilt, dann gilt das natürlich auch für die Jünger. Vergebung ist etwas, was auch die Jünger betrifft. Allerdings nicht, wie man jetzt vielleicht glauben mag, in Bezug darauf, dass sie halt anderen vergeben sollen. Ja, wenn man sich mal anschaut, was Jesus in den Versen davor sagt, das ist ja alles, diese Passage kommt ja hier in der Bergpredigt vor. Und in der Bergpredigt, da sagt Jesus solche Sachen wie, dass sich diejenigen selig und glücklich schätzen können, die aufgrund ihres Glaubens von anderen verfolgt werden. Und er ruft seine Jünger auf, ihre Feinde zu lieben. Ja, wenn man das alles hört, dann mag man ja meinen, die Nachfolger Jesu, die sollen vor allem lernen, diejenigen, die ihnen etwas Böses antun, ihnen zu vergeben. Aber zunächst mal ist das Gegenteil davon der Fall, denn die Jünger sind plötzlich selbst die Vergebungsabhängigen. Sie brauchen Vergebung. Wir brauchen Vergebung. Wenn man Menschen heute fragt, ob sie Vergebung in irgendeiner Form nötig haben, dann hört man möglicherweise Antworten wie, naja, nobody is perfect. Ja, keiner ist wirklich vollkommen, jeder macht Fehler. Oder aber es gibt Leute, die sagen, ich bin mir eigentlich keiner wirklichen Schuld bewusst. Sünder, ich bin vielleicht mal Temposünder, aber ob das Gott so interessiert? Und gleichzeitig ist dieser Begriff der Vergebung, vor allem in der Psychologie, wird er immer wichtiger. Vor allem die Selbstvergebung steht da im Vordergrund, diese Selbstannahme, sich zu versöhnen mit sich selbst, zu sagen, dass ich okay bin, so wie ich bin. Und dass das, was vielleicht nicht so optimal gelaufen ist, in meinem Leben halt nun mal so ist, wie es ist. Das kann man nicht verändern. Und man muss sagen, dass der therapeutische Erfolg solch eines Denkens gar nicht mal zu verachten ist und an manchen Stellen sogar biblische Anklänge hat. Aber was es zeigt, ist, dass selbst wenn Menschen mit dem Begriff Vergebung nicht viel anfangen können, dann wünschen sie sich doch meistens in irgendeiner Form Versöhnung. Zwischen Völkern und Volksgruppen, zwischen Menschen. Sie wünschen sich Frieden auf der Welt, in dieser Welt und auch Versöhnung, ja, schon mit sich selbst. Aber wenn das so ist, wenn sie sich das wünschen, dann bedeutet das auch, wenn sie Versöhnung mit sich selbst wünschen, bedeutet das, dass sie diese Versöhnung von sich selbst erwarten. Dass sie Versöhnung erwarten von den Menschen dieser Welt. Also, dass man sagen kann, mit etwas mehr gutem Willen sollte eigentlich keiner mehr körperlich oder seelisch emotional verletzt werden. Ich vermute mal, dass unser eigenes Leben beweist genug dafür ist, wie gut das tatsächlich funktioniert. Der Egoismus von uns Menschen, der zeigt, dass unsere eigenen Kraft und mit etwas Selbstvergebung sind wir nicht wirklich in der Lage, dauerhaft für gute Beziehungen zu sorgen. In der Bibel, da lesen wir davon, wie Gott sich das Leben ausdenkt, wie er Menschen in Beziehungen zueinander setzt, in Beziehungen zu der Welt, auch in Beziehungen mit sich selbst. Und dass Beziehungen immer dann fruchtbar sind, wenn die Schlüsselbeziehung, die ursprüngliche Beziehung, die Beziehung des Menschen zu Gott ist. Also wo alle anderen Beziehungen erst kommen nach der Beziehung zu Gott. Und dort, wo der Mensch diese Beziehung verletzt, sagen wir mal durch Misstrauen gegenüber Gott oder dadurch, sich selbst profilieren zu wollen, gottähnlich zu sein oder ja, die Regeln, die Gott für ein gutes Leben aufgestellt hat, als nicht so entscheidend oder wichtig anzusehen, dort bleibt der Mensch Gott am Ende etwas schuldig. Dort ist es der Mensch, der Gott verletzt und infolgedessen auch seine Umwelt, die Menschen um ihn herum. Dort verfehlt der Mensch das Ziel Gottes Liebe, von der wir ja auch von vorne bis hinten in der Bibel lesen, zu erwidern. Wir haben vorhin die Stelle gelesen des Vaterunsers aus dem Matthäusevangelium. Lukas gibt das Vaterunser und vor allem diese Stelle so wieder, dass er sagt, vergib uns unsere Sünden. Also nicht unsere Schuld, sondern unsere Sünden. Sünde, die Verfehlung eines Ziels, einer Aufgabe. Und es ist beides gehört dazu. Wir Menschen, wir verletzen die Beziehung zu Gott immer wieder. Wir treffen das Ziel nicht. Oder bleiben Gott in irgendeiner Form etwas schuldig. Doch wenn Jesus hier die Jünger lehrt, dass sie um Vergebung beten sollen, dann zeigt er damit ja auch, dass Vergebung möglich ist. Gott will ja, dass Menschen wieder in guten Beziehungen zu ihm und mit anderen Menschen leben. Und deshalb vergibt er. Und Jesus macht ganz einfach vor, was dafür notwendig ist. Er sagt, bittet Gott darum. Bete um Vergebung. Nicht einfach so als Floskel oder Formel, sondern bittet darum, dass Gott für Versöhnung sorgt, für Frieden in der Beziehung zwischen dir und mir. Und all das, dieses Gebet, gab Jesus seinen Jüngern mit in dem Bewusstsein, dass er einmal selbst diese endgültige Brücke sein sollte und dass er derjenige sein sollte, der für diesen Vergebungsprozess wirken sollte oder den bewirken sollte. 2. Korintherbrief, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Gut. Okay, also, wir brauchen Vergebung. Haben wir das geklärt? Haben wir verstanden? Gut, wir sind ja auch nicht wirklich bessere Menschen. Also, wenn jemand anders das behauptet, dass er besser ist als ich, möchte ich ihn am liebsten zurechtweisen. Keiner ist wirklich besser als der andere. Aber, was ist denn jetzt mit den anderen? Ich habe doch auch Gefühle. Und ich werde verletzt von anderen Menschen. Und das tut weh. Und das ruft nun mal wirklich keine schönen Gedanken in mir hervor. Im Gegenteil, da spielt dann Hass eine Rolle, Rachegedanken spielen eine Rolle und vielleicht verfluche ich innerlich den anderen, einfach weil es so weh tut. Wenn es uns so geht, und uns werden wahrscheinlich viele Beispiele einfallen, wo Menschen uns verletzt haben oder sogar immer noch verletzen, dann gilt uns erstmal eine gute Botschaft an der Stelle. Und zwar die Botschaft, dass Jesus sich am Kreuz nicht nur um unsere Schuld, sondern auch um unser Leid gekümmert hat. Wenn Jesus leidet, wenn er verspottet und verletzt wird, dann kann er sich definitiv mit uns identifizieren. Jeder, der ein bestimmtes Leid erlebt, kann sich mit Menschen identifizieren, die dasselbe Leid erleben. Er weiß, wie es uns geht, mit unseren Verletzungen. Und er hat Verständnis dafür. Es ist ihm wichtig zu hören, womit wir eigentlich zu kämpfen haben. Das ist durchaus wichtig, an der Stelle nochmal festzuhalten, wenn wir von Vergebung sprechen, dann ist nicht gemeint, dass etwas nicht so schlimm war oder ist, man das so sein lassen kann. Gerade auch wenn wir uns unsere Gesellschaft angucken, soziale, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, dann kann man das nicht so stehen lassen, sondern dann gilt der Ruf Gottes, dass wir uns einsetzen sollen für Recht und für Gerechtigkeit in dieser Welt. Und dennoch wird bei Jesus die Herausforderung ganz deutlich, nämlich, dass die Vergebung durch Gott und die Vergebung anderen Menschen gegenüber, dass die untrennbar zusammenhängen. Und damit meint Jesus nicht, erst wenn du anderen zuerst vergibst, dann wird Gott dir vergeben. Johannes schreibt, wir sind zuerst geliebt. Gottes Initiative, der erste Schritt, die Vergebung, geht immer von ihm aus. Wenn wir auf Jesus Christus schauen, er kommt zu uns, nicht wir zu ihm. Aber die entscheidende Frage ist, was passiert denn nach unserer Vergebung? Was passiert, wenn Gott uns vergeben hat? Wenn wir das vielleicht sogar spüren, sind wir dann auch bereit, anderen zu vergeben? Am Anfang dieser Predigtreihe, da haben wir gesagt, dass wir uns darüber Gedanken machen wollen, wie Veränderung in unserem Leben stattfindet. Ja, wir haben gesagt, Gott liebt uns, wie wir sind, aber wir sollen nicht so bleiben, wie wir sind. Er möchte an uns arbeiten und wir sind aufgerufen, dass wir uns Stück für Stück von ihm verändern lassen. Und dazu gehört tatsächlich auch die Vergebung. Wenn wir anderen vergeben lernen, und die Betonung liegt auf Lernen, weil das ein langer Prozess ist, dann zeigt sich dadurch, dass wir die Vergebung Gottes für unser Leben tatsächlich angenommen und verinnerlicht haben. Die christliche Band 10th Avenue North, die schreibt in einem Lied zu diesem Thema oder singt in einem Lied zu diesem Thema Folgendes. Warum denken wir, dass unser Hass das Herz der anderen verändern wird? Wir kämpfen mit Waffen in Kriegen, die wir eigentlich nicht kämpfen bräuchten. Aber unser Stolz verhindert, dass wir unsere Waffen auf den Boden legen. Wir denken, dass unser Schmerz dazu berechtigt, dass andere sich bei uns entschuldigen müssen. Und wenn das geschieht, dann hört der Schmerz auf. Aber die Wahrheit ist, dass es egal ist, ob es anderen leid tut oder nicht. Freiheit kommt dann, wenn wir uns dem Klang deiner Barmherzigkeit und Gnade hingeben. O Vater, bitte vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. O Vater, bitte vergib ihnen, denn ich fühle mich wie derjenige, der hier am Verlieren ist. So sehr wir uns häufig wünschen, dass andere uns um Verzeihung bitten, so sehr soll Vergebung unabhängig von anderen sein. Jesus selbst hat diese Worte am Kreuz gebetet. Er hat für seine Peiniger gebetet, wollte Gutes für sie, wollte ihre Vergebung, obwohl diese es waren, die ihm Schmerz zugefügt haben. Und so fordert er uns dazu auf, unseren Schmerz, den anderen uns zufügen, zu lösen von der Person selbst. Vielmehr sollen wir all unser Leid, aber gleichzeitig auch die andere Person vor Gott bringen und für ihn beten. Und dafür beten, dass Gott unseren Schmerz heilt und der anderen Person Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit und Liebe zuteil werden lässt. Jetzt halten wir aber nochmal inne. Könnte Gott uns nicht einfach davor bewahren, andere Menschen zu verletzen? Könnte Gott uns nicht einfach davor bewahren, dass wir uns gegen ihn wenden und ihn damit auch verletzen? Warum tut er das nicht? Und bedeutet die zweite Bitte, die Jesus hier mitgibt, führe uns nicht in Versuchung, bedeutet die tatsächlich, dass wir dafür beten sollen, dass Gott uns in Situationen bringt oder nicht in Situationen bringt, wo wir dann sündigen werden? Macht Gott das denn normalerweise? Menschen in Versuchung führen? Ich habe gedacht, wenn der Alexander heute hier ist, muss ich ihn nochmal mit einbauen. Ich bin ja seit letztem Jahr Schlagzeuglehrer beim Alexander, bin dabei in seinem Team. Und ich habe mehrere Schlagzeugschüler. Wenn ich sie unterrichte, dann gebe ich ihnen natürlich auch Aufgaben. Entweder, weil ich sehen möchte, wie weit sie bisher gekommen sind und was sie schon so beherrschen, oder weil ich ihnen auch etwas Neues zeigen und beibringen möchte. Kann man ja auch mal machen, zu gucken, wie ist das Vorwissen, woran kann man noch arbeiten. Und natürlich fordere ich sie dabei manchmal auch ganz schön heraus. Ich begnüge mich zum Beispiel nicht damit, dass sie einen Rhythmus halt so ungefähr spielen können. Das passt schon nach einem Dreiviertel und Vierviertel, ist ja auch egal. Sondern ich weise sie auf Details hin. Ich korrigiere sie. Und ich schaue natürlich auch, wo sind sie es vielleicht selbst, die sich durch irgendeine Annahme oder durch ein Verhalten oder so etwas, wo sie sich selbst möglicherweise in Schwierigkeiten bringen. Und ich gebe ihnen diese Aufgaben natürlich nicht, um sie zu schikanieren. Und genauso wenig werde ich ihnen sagen, du, heute, da machen wir mal ein paar Aufnahmen von dem, was ich als Lehrer spiele. Und dann gehst du nach Hause und erzählst deinen Eltern, dass du das alles gespielt hast. Können wir diesen Unterschied erkennen? In dem einen Fall, da prüfe ich sie. Und da helfe ich ihnen, sich weiterzuentwickeln. Und in dem anderen Fall, da versuche ich, sie dazu zu bringen, etwas zu tun, was nicht der Wahrheit, nicht der Realität entspricht, nämlich, dass sie sich besser darstellen, als sie sind, oder dass sie in irgendeiner Form lügen. Und das ist der feine, aber entscheidende Unterschied und tatsächlich auch bei Gott, weil Prüfung und Verführung zwei unterschiedliche Dinge sind. Wir können tatsächlich lesen in der Bibel, wie Gott unzählige Male seine Menschen versucht, im Sinne von testen und prüfen, wo er ihren Glauben herausfordert, wo er sehen möchte, wo sie stehen, ihnen helfen möchte, sich weiterzuentwickeln oder ihnen etwas Neues beibringen möchte. Und gleichzeitig lesen wir vor allem im Buch Jakobus, dass Gott gar nicht versuchen kann. Dass Gott nicht verführen kann. Gute Eltern, die werden ihren Kindern, die gerade den Führerschein gemacht haben, niemals sagen, dass sie nicht auf die Geschwindigkeit zu achten brauchen, dass sie sich da keine Gedanken machen sollen, sie sollen so schnell fahren, wie es ihnen Spaß macht. Aber nur weil sie ihnen das nicht sagen, heißt das auch nicht, dass sie ihnen gleich ganz verbieten zu fahren oder in der Nacht zu fahren oder mit Freunden zu fahren oder dass sie ihnen verbieten, überhaupt mal schneller zu fahren. Eltern wissen um die Herausforderungen, Eltern wissen um die Gefahren. Sie wollen ihre Kinder aber auch in einem gewissen Sinne prüfen, ob sie Verantwortung für sich und für andere übernehmen können. Und Gott, der macht das nicht anders. Der ist mehr als nur ein Lehrer. Er ist der Herr, er ist der Vater, der Freund und der Retter, der nicht einfach jede Schwierigkeit in unserem Leben wegnimmt. Manche Lebenssituation, die ist hart, die ist richtig hart. Dir gehört mein Lob, das kann man nicht einfach so singen. Verletzungen reichen tief, Schicksale sind dramatisch, das Chaos in unserem Leben, das nimmt manchmal Überhand. Aber Gott wird niemals derjenige sein, der uns ins Ohr flüstert, dass wir ihm absagen sollen und von ihm weggehen sollen. Diese Stimme kommt von dem, den Jesus den Vater der Lüge nennt, nämlich Satan selbst. Führe uns nicht in Versuchung, das heißt Vater. Ja, du magst so manche Prüfung zulassen oder selbst schicken, aber bitte bewahre uns davor, dass wir Gedanken zulassen, die uns von dir wegführen. Vor Jesu Festnahme im Garten Gethsemane, da sagte er zu Simon Petrus: Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen, doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und Jesus ermahnt ihn zu beten, damit er nicht in Versuchung gerate. Und doch passiert das Gegenteil. Er verleugnet Jesus dreimal, nachdem er zuvor im Garten Gethsemane eingeschlafen ist und eben nicht gebetet hat. Und wir sehen dieses Gebet, führe uns nicht in Versuchung. Der ständige Kontakt zu Gott, das ist wie so eine Art Schutzschild in Glaubensprüfungen in unserem Leben, in denen zu bestehen. Und hier schließt sich auch der Kreis wieder. Denn obwohl Petrus der Versuchung nachgab, durfte er später Vergebung von Jesus bekommen. Diese Bitte, nicht in Versuchung geführt zu werden, das ist letzten Endes die Bitte darum, dass Gott uns gut führt. Ein letztes Beispiel vielleicht. Wenn wir unseren Hund während unseres Urlaubs an Freunde geben und ihnen sagen, pass gut auf ihn und gebt Acht, dass er nichts Dummes anstellt, dann drücken wir damit natürlich nicht aus, dass wir glauben, dass sie das nicht gut machen werden, dass sie nicht aufpassen werden auf ihn. Sondern im Gegenteil, wir drücken ihnen das Vertrauen aus, dass wir glauben, dass unser Balu bei ihnen in den besten Händen ist. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist genauso ein Vertrauensausspruch gegenüber Gott. Wir vertrauen Gott unser Leben von hinten bis vorne an. Wir drücken aus, dass wir ihm vertrauen, dass wir uns sicher zu führen. Vielleicht nicht fern von Prüfungen, aber so, dass am Ende das Böse nicht gewinnt. Manche Bibelübersetzungen übersetzen der Böse, also Satan selbst oder das Böse. Es ist letzten Endes beides zutreffend. In dieser Welt, da stehen wir unter dem Einfluss des Bösen und haben selbst auch häufig Anteil an diesem Bösen. Diese Bitten im Vater unser sind der Schrei zu Gott um Befreiung und Erlösung von diesem Bösen. Und nochmal, wir können nicht alles Leid auf dieser Erde problemlos wegerklären. Aber wir können uns dazu entscheiden zu sagen, Jesus, dir gehört mein Lob. Und warum? Weil Jesus, weil du den Versuchungen des Teufels widerstanden hast. Weil du Sünde und Tod besiegt hast. Weil du zum Vater gegangen bist, um eine Welt vorzubereiten, die einmal ohne Schmerz und Leid sein wird. Weil du den Schrei deiner Schöpfung nach Erlösung hörst und weil du einmal wiederkommen wirst, um uns endgültig zu erlösen. Dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit. Kam jetzt hier nicht vor an der Stelle, gehörte wahrscheinlich nicht zu den ursprünglichen Aussagen Jesu, sondern war ein Zusatz von den ersten Gemeinden. Dieser Teil, den wir am Ende des Vaterunsers immer beten. Aber es geht genau um das, was dadurch ausgedrückt wird. Es geht um ihn. Um das, was er schafft, sein Reich. Um das, was er kann, seine Kraft. Das, was er für uns getan hat, was er tun wird in der Herrlichkeit. Bei allen Verletzungen, bei allem Schmerz, bei allen Prüfungen, bei allem, worunter ich in dieser Welt leide, bei all dem gilt, weil Jesus mitgelitten hat, weil er es überwunden hat, deshalb will ich mich zu ihm wenden. In dieser Welt, da mag ich mich gänzlich unwohl fühlen, aber wenn ich Frieden mit Gott habe, dann ist mir wohl. Dann ist mir wohl in dem Herrn. Amen.